Schwarz hören.
Küssen verboten und alles nur geklaut auf der einen Seite. Aber auch das alles ist Deutschland und die Demokratie ist weiblich. Sebastian, sind damit die vielfältigen Facetten der Prinzen und von deinem Ton, weil die Demokratie ist weiblich, ist ja dein Song?
Ja.
Sind die Facetten gut getroffen durch diese vier Songs?
Ja, ich hoffe, es kommen da noch jede Menge dazu. Also ich weiß ja noch nicht heute, worüber ich morgen schreibe. Und das Schöne ist, dass die Welt sich immer weiter dreht und dass die Themen am Ende auf der Straße liegen und dass du die nur aufheben musst und dass du nur einigermaßen wach durch die Gegend eiern musst. Und dann kommen die zu dir geflogen.
Also ich habe ja gerade in der Tonprobe ein paar neue Songs gehört. Optimistisch in die Zukunft geht gerade nicht.
Ja, oder? Ein Lied, das mache ich irgendwie gerade für den Deutschen Kulturrat. Ich habe den Olaf Zimmermann getroffen und wir machen nächstes Jahr so eine Kampagne gemeinsam in Vielfalt, wo wir eben wirklich versuchen, uns selbst erstmal und natürlich auch den Leuten, die dann dabei sind, zu sagen, dass, ich sag's mal ganz hart jetzt, dass so ein Spruch wie den Friedrich Merz jetzt gemacht hat mit dem Straßenbild und Stadtbild, dass das gar nicht geht und dass es einfach eine falsche Beobachtung ist. Natürlich kann man ihm auch unterstellen, dass es irgendwie eine politische Taktik ist, die er damit fährt. Aber dass so ein Spruch uns alle nur auseinandertreibt und dass so ein Spruch nur spaltet und dass wir bei allen Problemen, die es gibt, um das nur gleich auch allen Kritikerinnen und Kritikern mitzugeben, was Migration betrifft, natürlich gibt es da Probleme, wenn verschiedene Kulturen zusammenkommen, Leute aus verschiedenen Gegenden zusammenkommen, kann es Stress geben. Aber dass das trotzdem als Bereicherung und als Buntheit zu sehen ist und dass wir gut daran tun, das so zu sehen, völlig unabhängig davon, dass wir natürlich die Leute auch brauchen, die da zu uns kommen.
Unbedingt.
Und dass so ein Spruch eben wirklich überhaupt nicht geht.
Das ist etwas, was bei dir wie lange schon drin ist, Sebastian, dass du dich zu solchen politischen Themen äußerst?
Seit dem 5. Juni 1966, als ich geboren wurde.
Nein, das erste Wort war Demokratie?
Nein, natürlich, aber deine Eltern geben dir schon irgendwie einen Kompass mit, was dich prägt. Ja. Und mit den Prinzen haben wir uns immer irgendwie von Anfang an politisch geäußert, auch vorher schon. Wir hatten vorher eine Band, die hieß Herzbuben.
Ja.
Da haben wir auch schon politische Lieder gemacht. Da haben wir über Gorbatschow gesungen. Da haben wir über Karl Eduard von Schnitzel, den damaligen Chefideologen der DDR, gesungen. Also ein Spottlied gemacht. Das war 88, 89.
Mhm.
Und für mich gehört das zusammen.
Aus der Zeit, Sebastian, kennen wir uns ja auch schon. Die Zeit ist so schnelllebig, man erlebt so viel, man hört so viel. Dass die Herzbuben sowas schon gemacht haben, wäre mir jetzt gar nicht präsent gewesen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Wir hatten ein Lied, das hieß Der schönste Junge aus der DDR.
Ja.
Und das war ein Lied, das war sogar so ein kleiner Hit im Osten, lief damals auf TT64. Und das werde ich heute Abend auch singen, hier in der Uferfabrik in Berlin, in Tempelhof.
Okay.
Weil das ist eines der ersten Lieder, die ich geschrieben habe. Und das ist zwar nicht vordergründig ein politisches Lied, aber auf den zweiten Gedanken doch. Weil wir damals eben gedacht haben, wenn wir ein Lied singen, wo so ein Typ wie ich rauskommt auf die Bühne, so ein dicklicher Junge mit komischen Haaren und komischen Klamotten und singt, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR, dass die Leute schon irgendwie mitgekriegt haben, hey, da stimmt doch irgendwas nicht.
Ja.
Oder wie meint er das und so. Und
ja,
das ist, natürlich war das damals schwieriger oder anders, in irgendeiner Weise politische Botschaften rüberzubringen. Aber ich will mich auch überhaupt nicht darauf reduzieren. Ey. Ich
mache
Lieder über alles Mögliche. Ich bin erstmal angetreten, um Leute zu unterhalten und mich selbst zu unterhalten und Spaß an dem zu haben, was ich mache und den Spaß auch zu spreaden. Und das ist irgendwie mein Hauptding. Und dass das aber mit Inhalten einhergeht, die mich berühren und bewegen und über die ich eben schreibe, das ist völlig normal.
Für dich?
Für mich,
für viele andere Sänger und Künstler nicht. Insofern, ich finde das äußerst positiv, dass du es tust. Das ist so eine Musikkarriere, die offenbar ja auch in die Wiege gelegt wurde, wenn da der Sohn einer Musikwissenschaftlerin und ehemaligen Direktorin des Bach-Museums daherkommt, die selber Tochter einer Opernsängerin ist.
Jo.
Und da ist aber noch ein Chemiker im Spiel. Der hat nicht durchgeschlagen, der Vater.
Der hat nicht durchgeschlagen, nein. Er hat mir mal irgendwann versucht, einen Chemiebaukasten zu schenken, als ich 10 oder 11 oder 12 war. Und wollte natürlich, dass ich irgendwie auch was Akademisches mache, weil wir ja im Thomanerchor damals unser Abitur, ja, auf jeden Fall mit weniger Hürden, ich will gar nicht sagen, hinterhergeschmissen gekriegt haben, aber schon irgendwie das leichter war für uns, ein Abi zu machen. Und meine Eltern waren total entsetzt, als ich einmal gesagt habe, ich will Musik machen. Das mochten sie nicht. Zumal ich eben nicht klassische Musik machen wollte, sondern eben, ich wollte Popstar werden und wollte irgendwie eine Band gründen und hatte schon eine Band gegründet und wollte das zu meinem Beruf machen.
Ja.
Das fanden meine Eltern gar nicht geil.
Mit dem Popstar hat ja geklappt.
Ja.
Heute sind Sie zufrieden?
Meine Eltern sind natürlich stolz wie Bolle und so und finden das irgendwie gut und freuen sich. Und es ist natürlich auch wirklich rückblickend natürlich verständlich, ja.
Mhm.
Wenn dein Sohn, der irgendwie 15 oder 16 Jahre alt ist, irgendwie sagt, hey, ich werde mal Popstar, dann sagst du erstmal, nee, das wird nix, ja. Und es war ja auch wirklich ein Gedanke, der eigentlich völlig realitätsfern war. Also weil, was da alles dazugehört, das zu schaffen, das hat ja noch viel, viel mehr mit Glück zu tun als mit einem anderen. Also es gibt so viele Leute, die so gut sind und die so großartige Lieder machen und die es aber trotzdem nie schaffen, das wirklich als ihren Beruf zu verwirklichen, weil sie Steine in den Weg kriegen oder weil sie manchmal eben auch nicht die Leute treffen, die ihnen irgendwelche Türen aufmachen. Mhm. Also je länger ich dabei bin, desto mehr ist mir klar, dass da schon eine Menge Glück dazu gehört hat und dass es nicht ausschließlich an unserer überbordenden Schönheit und Intelligenz und Musikalität gelegen hat, dass wir das so weit gebracht haben.
Naja, aber da war schon eine ganze Menge davon da und ist ja auch noch sozusagen in dieser Eigenheit. Wie viel seid ihr? 6 Männer insgesamt?
7.
7 inzwischen.
5 Sänger und Bass und Schlagzeug.
Wahnsinn. Und das ist ja ganz viel die alte Besetzung.
Der neue ist bei uns Matthias. Und der ist seit 1994 dabei.
Ja, ist ja ziemlich neu, ja. Alles klar. Und ihr tretet ja weiterhin auf als
ja,
Prinzen?
Ja, wir haben nächstes Jahr eine große Tour vor uns, ja. Freuen wir uns sehr drüber, spielen hier irgendwie im Friedrichstadtpalast, was wirklich wow. Irgendwie total geil ist. Wir,
ja.
Wir spielen dann nochmal im Tempodrom, wir spielen zweimal Berlin, wir spielen zweimal in der Elfi in Hamburg, in der Elbphilharmonie, haben wirklich im Theater des Westens in Frankfurt am Main und wir haben wirklich im Gewandhaus in Leipzig. Also mit großem Orchester sind wir unterwegs, mit 50 Leuten, wow. Die unsere Songs in ein klassisches Gewand gießen. Und das ist schon geil, wenn du die Sachen, die du irgendwann mal geschrieben hast, auf einmal von so einem Apparat hörst.
Da ist die Klassik wieder da.
Ja, na klar.
Das ist der
da
Wahnsinn.
Können wir auch gar nicht weg davon.
Ja.
Da haben wir viel gelernt und ohne das wären wir nicht da, wo wir sind heute. Ja,
ja.
Völlig logisch.
Also das ist wirklich eine Wahnsinnskarriere und ich habe das Gefühl, die geht auch noch. Sebastian, wie viel hast du dir vorgenommen?
Mal gucken, wie lange ich noch lebe. Das ist ja
also,
ich werde 60 nächstes Jahr. Und das macht mich schon irgendwie ein bisschen nachdenklich, weil ich das eigentlich überhaupt nicht glauben will.
Aber ist kein Alter.
Ja, das sagen alle, die so alt sind wie ich. Oder die
älter, mein Lieber.
Ja.
Ich sage es, die ich älter bin.
Naja, aber es ist schon, also als ich 20 war, da waren für mich 60-jährige Leute echt irgendwie, die waren schon halb tot.
Da waren 40-Jährige schon
ja,
alt, oder?
Trau keinen über 30 war da.
Ja, genau, genau.
Ja. Na, mein Vater ist 90, also wird jetzt im Januar 90 und dem geht's gut, aber er ist eben ein bisschen dement, ja. Und wenn ich mit ihm rede, wir reden viel miteinander in letzter Zeit, weil wir auch versuchen, unsere Mutter zu entlasten. Wir sind 3 Geschwister zu Hause und versuchen, unsere Mutter eben ein bisschen zu entlasten, dass sie mal einen freien Nachmittag hat, weil das ist wirklich anstrengend,
sich
um jemanden
ja?
zu kümmern.
Hm.
Ja, Pflege, ja,
oder
aber
sie kümmert sich.
Sie kümmert sich um ihn und muss sich aber eben wirklich um ihn kümmern, weil er war auch schon mal weg. Er ist einfach mal abgehauen und ist irgendwie weggerannt und keiner wusste, wo er ist. Und das ist natürlich Panik, ja.
Mhm.
Dann habe ich am Anfang gedacht, oh, ey, Stress und so. Mittlerweile genieße ich das so sehr, meinen Vater auszufragen. Ja, der vergisst Sachen, die du ihm vor 2 Minuten gesagt hast, aber er erinnert sich an Dinge, die vor 80 Jahren stattgefunden haben. Und er hat viel zu erzählen.
Mhm.
Und das genieße ich sehr.
Das kommt dann jetzt im Alter, erstaunlich, ne? Mir ging's nämlich auch so. Meine Eltern sind inzwischen schon tot, aber auch hochaltrig. Mein Vater 93, Mutter 95.
Hammer.
Und die haben einen Krieg erlebt. Also ich bin immer total von den Socken, wie das überhaupt geht.
Ja, man kann das jedem nur empfehlen, ja? Also seine Eltern regelrecht zu interviewen und die wirklich regelrecht zu befragen. Wie war das damals? Wie hast du das erlebt? Wie hast du die Zeit damals im Nationalsozialismus erlebt? Mein Vater ist 36 geboren und hat jeden Morgen das Horst-Wessel-Lied und 3 Strophen Deutschlandslied gesungen in der Schule. Ja. Also das hat ihn schon auch geprägt. Er erzählt dann so Stories, dass er irgendwie, wenn er mit seiner Mutter, die hat in so einer kleinen Stadt gewohnt, in Treuen, im Vogtland, in Sachsen. Und wenn sie auf der Straße den Schuldirektor getroffen hatten, musste mein Vater als kleiner Junge immer Hacken zusammenknallen und Heil Hitler, Herr Direktor, rufen und die Hand nach oben reißen.
Mhm.
Und dann war der Krieg vorbei und er traf den Direktor wieder und es war eben so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er das wieder macht. Irgendwie dann eben im Juni, Juli, August 45. Mhm. Und dann sagt er, Peter, das machen wir jetzt nicht mehr, das ist jetzt vorbei. Wie das so ein Kind irgendwie einordnen soll, ist ja auch schräg, ja.
Und solche Geschichten erzählt er dir jetzt?
Solche Geschichten erzählt er mir.
Ja.
Und das ist wirklich spannend. Also auch wie die Gegend, wo er gewohnt hat, damals in Treuen im Vogtland, die waren zuerst von den Amis besetzt und dann später kamen erst die Russen. Und die Angst, die Leute hatten, ja, was da passiert, und Rache und es sind ja auch schlimme Sachen passiert.
Mhm.
Kann man ja überhaupt nicht wegreden und im Krieg passieren immer schlimme Sachen. Im Krieg werden alle Menschen nicht besser, verdammt nochmal. Und das ist heute genauso, wie es damals war. Mein Vater hat eben erzählt, dass irgendwie seine Tante, meine Großtante, die war so clever. Sie hat irgendwie ein Schild gemacht, als die Amis kamen, an die Haustür. Attention Infection. Ja, also als ob da irgendwelche ansteckenden Krankheiten sind. Und die haben sich wirklich nicht reingetraut.
Ah.
Die Russen dann später auch nicht, ja. Und das war wirklich sehr schlau, war wirklich sehr klug. Er hat eben auch über den Unterschied erzählt. Die Amis kamen mit ihren Jeeps an und haben den Kindern irgendwie Schokolade und Kaugummi geschenkt. Ja, und die Russen kamen eben mit Pferdewagen an und völlig abgeranzt und haben natürlich einen weiten Weg hinter sich gehabt und haben schlimme Dinge gesehen und haben natürlich sich dafür auch gerecht, ja. Hey, es war Krieg. man musste damit umgehen. Und wichtig, darüber zu reden, wichtig ist, deine Eltern zu fragen und zu wissen, dass man sowas vermeiden sollte.
Naja, aber das Gegenteil ist ja im Moment der Fall, ne?
Das ist also schrecklich, ja.
Ich weiß, dass du dich auch intensiv beteiligst, wenn es Konzerte gibt für die Ukraine und all diese Dinge. Also das geht ja nicht an uns vorbei.
Ich habe wirklich schon komische Träume gehabt, dass ich irgendwie im Clara Zetkin Park in Leipzig sitze und dass es auf einmal dunkel wird und ich gucke nach oben und es fliegen irgendwelche Drohnen lang und alle Leute rennen weg. Also da sind schon Ängste in uns drin. Die sind da. Da musst du mit umgehen. Und ich glaube immer, das zu artikulieren und darüber zu reden und darüber vielleicht sogar mal ein Lied zu schreiben, das ist regelrecht therapeutisch. Das tut einem gut. Ja.
Das musst du dann einfach auch machen. Es kommt aus dir raus. Ne?
Naja, das klingt immer so salbungsvoll. Ich will,
ich
will das schon. Also ich will das auch machen. Und ich mache das natürlich auch sehr bewusst.
Zu DDR-Zeiten habe ich das als Journalistin oft gefragt. Aber das ist ja nach wie vor ein Thema. Was denkst du, wie stark kann Kunst und Kultur da wirklich was leisten, um sich zu engagieren, etwas zu tun gegen Krieg? Ist das ein Mittel?
Ja, das weiß ich nicht. Also damals die Hippies in den 60ern, die haben auch versucht, den Vietnamkrieg zu beenden. Und wir wissen, haben sie es nicht geschafft. Ja, ich glaube, wir sollten das nicht unterschätzen. Mhm. Allgemein, völlig egal, ob wir Journalisten oder Journalistinnen sind oder ob wir Musik machen oder ob wir Taxifahrer sind. Wir können schon mitreden, mit Worten Dinge verändern. Egal, ob ich ein Taxifahrer bin und merke, hinter mir sitzt ein Typ, der irgendwie antisemitischen Scheiß erzählt, dann musst du da reingrätschen. Dann musst du sagen, ey, pass mal auf, wenn sie so weiterreden, dann steigen sie hier aus. Ja? Mhm. Wenn wir das aufhören zu machen, weil wir irgendwie ängstlich sind, dann machen wir einen Fehler. Weil es schleichen sich so viele Dinge ein in letzter Zeit, die sagbar geworden sind, dadurch, dass eben vermeintliche Vorbilder in Talkshows oder im Parlament so reden, dass wir das anprangern müssen, verdammt nochmal. Und ob wir damit erfolgreich sind, das weiß ich nicht. Also Musik ist erstmal ein Vehikel. Ich hatte zweimal zu tun, oder dreimal sogar mit Michel Friedmann.
Ja.
War jetzt gerade vor ein paar Tagen mit ihm in der Oper in Frankfurt, wo wir zum Thema Lüge uns unterhalten haben. Also wir zwei auf der Bühne, ich habe am Anfang ein paar Lieder am Flügel gespielt. Und er hat mir gesagt, dass er mich manchmal beneidet um das, was ich kann, dass ich Leute mit Musik ganz anders erreichen kann als er mit Worten. Natürlich kannst du mit Worten auch eine Menge erreichen, aber Musik ist am Ende ein Transportmittel von Emotionen. Du kannst die Leute emotional berühren und das kannst du mit Musik noch besser machen, als du es mit Worten machen kannst. Und das ist natürlich auch ein Trick, dass man versuchen kann, hey, ich schreibe ein Lied und schreibe eben nicht nur über Liebe, Triebe und Herzschmerz, sondern ich schreibe ein Lied, in dem ich meine Meinung zu irgendwelchen Dingen sage, immer auch mit dem Hintergedanken, niemanden belehren oder missionieren zu wollen, aber trotzdem mit der klaren Intention, ich möchte die Sachen ansprechen, ich möchte die Sachen so Diskussionen stellen und möchte, dass wir darüber reden, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass wir miteinander klarkommen. Wenn wir nur übereinander reden und einander beschimpfen und einander in irgendwelche Ecken stellen, aus denen du dann nicht mehr rauskommst, dann machen wir einen Fehler. Dann wird das nichts. Und wir kriegen das nur gebacken, wenn wir offen sind. Also natürlich gibt's auch rote Linien, die berühmten roten Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Also wenn jemand wirklich irgendwo hardcore rassistischen Scheiß von sich gibt oder eben gerade, was ja zurzeit wieder extrem en vogue ist, wirklich antisemitischen Wahnsinn erzählt, dann muss man das auch in dem Moment sagen, muss ihn dann oder ihr dann sagen, ey, pass mal auf, so möchte ich nicht, dass du in meiner Gegenwart redest, weil ich möchte überhaupt nicht, dass du so redest. Und das gestehe ich mir auch zu und hoffe, dass das viele Leute so machen, dass wir diesen ganzen Diskurs, der zurzeit so extrem unterwandert wird von, ich will gar nicht immer vordergründig sagen, von rechts. Ja, natürlich ist das gerade ein Kulturkampf, der stattfindet weltweit. Der Häuptling ist Donald Trump, der uns allen irgendwie zeigt, dass Wahrheit eigentlich egal ist und dass es eigentlich auch das egal ist, wenn du vorbestraft bist oder wenn du ein Sexist bist oder wenn du ein Rassist bist. Es scheint egal zu sein und du kannst der mächtigste Mann der Welt sein und kannst diesen Stiefel durchziehen und dagegen sollte man sich wehren. Und das finde ich, das sollten nicht nur Künstlerinnen und Künstler tun, sondern es sollten alle Menschen machen.
Es gibt ja auch eine Bewegung sozusagen dagegen, die muss wahrscheinlich bloß einfach nur wachsen. Was heißt bloß? Die muss wachsen am besten, ja. Sebastian, ich habe gerade gehört in der Probe, du hast gesungen, ich habe Elon Musk zusammengeschlagen, aber nur im Traum.
Ja, ich habe das Lied geschrieben, nachdem Elon Musk seinen komischen Heil-Hitler-Gruß da gemacht hat bei diesem Auftritt zum Wahlkampf von Donald Trump oder als er schon im Amt war. Und das fand ich so befremdlich und alles, was er von sich gegeben hat, also man kann wirklich sagen alles, dass er sein ehemals Twitter jetzt X oder X Netzwerk irgendwie nicht moderieren lässt, dass er unter dem Mantel der Meinungsfreiheit jede Beleidigung und jede Herabwürdigung von Menschen unterstützt, Das geht nicht. Und das, da muss man sich dagegen wehren, ey. Und das muss man. Ich bin ja vor knapp 2 Jahren bei Twitter raus. Ich habe es echt nicht mehr ausgehalten, weil ich natürlich da auch geschitstormt worden bin. Und also Facebook auch übrigens. Facebook ist auch, da treffen sich Leute und wenn du da einmal in irgendeine Bubble reinstichst, dann kommen sie aus ihren Löchern, die blauen Herzen und die Reichskriegsflaggen. Und dann kotzen die sich aus über dich und bedrohen dich. Und das brauche ich nicht. Und ich lese die Kommentare nicht mehr. Also was nichts damit zu tun hat, dass ich nicht für Kritik offen bin. Ich bin für sachliche und konstruktive Kritik, bin ich dankbar für, wirklich ehrlich. Aber ich ertrage es nicht, wenn ich nur Hass und Herabwürdigung und Drohungen lese.
Weißt du, was ich die Tage gesehen habe? Auf einem Tesla hatte jemand hinten dran geschrieben, er hätte den Tesla gekauft.
Before, genau.
Went mad. Ja. Kennst du das?
Ja.
Also ist ja auch ein kleines Stück Protest schon, oder?
Ja, klar. Man kann ja auch eine Menge machen übrigens. Also ja. Ich habe jetzt gerade einen Bericht gehört über, was Wirtschaftsboykotte, also wirklich von Bürgerinnen und Bürgern, was sie wirklich bringen. Ja, da war das Beispiel Brent Spar, diese Shell-Plattform, die damals versenken wollten im Atlantik oder in der Nordsee oder irgendwo. Und wo die Leute wirklich dann einfach gesagt haben, okay, ich tanke nicht mehr bei Shell. Und dann mussten die Leute wirklich sich entschuldigen und mussten dieses Vorhaben aufgeben, weil sie gemerkt haben, hey, das macht hier unsere Firma kaputt oder unseren Konzern kaputt. Mhm. Wie gesagt, man darf sich nicht überschätzen mit dem, was man kann, aber man darf sich eben auch nicht unterschätzen. Mhm. Also weil nochmal auf die Frage irgendwie, was kann Musik?
Ja.
Und so.
Ja, ja.
Natürlich kann Musik eine Menge. Steht der Tropfen, hört den Stein. Und ich versuche da einfach dem Kompass treu zu bleiben, den meine Eltern und Großeltern mir mitgegeben haben. Mhm. Und der führt mich durchs Leben. Und da freue ich mich drüber, dass ich so erzogen worden bin.
Sebastian, das große weitere Thema ist der Tod in diesem Podcast. Du hast ja schon.
Um mal über was Schönes zu reden.
Um mal über was Schönes. Nee, weißt du, warum ich mit Leuten darüber rede? Und warum ich den Podcast so mache? Ich bin ja Atheistin. Ich denke, wenn der Tod kommt, ist vorbei. Das heißt, das Ansinnen ist, alle Dinge, die wir machen sollten und wollen und vielleicht uns auch noch ändern wollen in unserem Leben, müssen ja vorher passieren.
Ja.
Also diesen Ansatz habe ich zum Beispiel zu sagen, okay, wenn er kommt, ist zu spät. Ja,
ja also, das denke ich ähnlich übrigens.
Ja.
Es gibt ja den berühmten Satz irgendwie Opium fürs Volk, was Religion betrifft. Und natürlich ist es leicht, irgendwie von mächtigen Leuten zu sagen, wenn ihr enthaltsam lebt, dann wird es euch im Paradies gut gehen. Nein, denke ich nicht. Ich bin aus der Kirche ausgetreten irgendwann und habe damit echt nichts mehr am Hut. Ich glaube an andere Dinge als an Gott oder an irgendeine übernatürliche Kraft.
Woran?
Ich habe meinen Text gemacht. Ich glaube an die Liebe und ich glaube an Gott. Ich glaube an gutes Essen und vor allem ans Kompott. Ich glaube nicht an Kompromisse. Ich glaube erstmal an mich. Und wenn du auch an was glaubst, dann glaube ich auch an dich. Glaub nicht, dass ich dir alles glaube, auch wenn ich dir sage, dass ich glaube, die Betrachtung dieser Sache ist eine Glaubensfrage. Glaub mir, einen Glaubenskrieg würde ich mir nie erlauben, denn ich glaube, nein, ich weiß, es ist gut, an was zu glauben.
Wow, von Amen. Wann ist der Text?
Ach, schon lange.
Singst du den noch?
Manchmal, aber lange nicht mehr.
Ja, und dann noch so auf der Fahne. Und trotzdem, Sebastian, er kommt ja, ne? Denkst du doch manchmal schon dran? Also, meine, du hattest am Anfang des Gesprächs gesagt, dein Vater 90 demnächst, dement, das kann natürlich noch länger gehen, aber irgendwann kommt da der Tod, ne?
Ganz normal. Und vielleicht sollte man das auch enttabuisieren, darüber zu sprechen.
Ja.
Ne? Es ist ja in unserem Kulturkreis schon so, man spricht nicht drüber.
Meine, so ist es.
Ja. Der Tod gehört zum Leben, ey. Der Tod ist einfach die Endstation.
Sehe ich auch so.
Und was man da sieht, was danach kommt, das sollte man doch auch jedem selbst überlassen, ja. Würde mich auch nicht hinstellen, würde sagen, hey, du bist ja bescheuert, wenn du glaubst, dass du da noch irgendwas isst. Nein, wir wissen es nicht.
Aber was wir wissen, wir können bis dahin noch eine ganze Menge machen, ne? Also das ist schon mal klar. Meine Frage wäre noch, was du von der Idee hältst, die eigenen Abschlussworte oder die Rede oder wie immer man das nennen will, für sich zu schreiben, aufzunehmen und dann bei der Abschiedsfeier, ich sag gar nicht mal Trauerfeier, Abschiedsfeier abzuspielen. Also ich animiere Leute dazu, weil ich denke,
findest du komisch?
Ja.
Weil dann, das ist schon wieder irgendwie so eine Inszenierung von irgendwas. Ich fände das komisch, glaube ich. Hey Leute, seid nicht traurig. Yeah. Das Leben geht weiter.
Ach du.
Seid fröhlich.
Tanz. Muss ich dich mal schlagen hier mit meinem Papier. Nee, das nicht, sondern weißt du, wieder ein Hintergedanke zu sagen, okay, ich nutze das, um über mich, über mein Leben nachzudenken, ein paar Sachen aufzuschreiben, ein paar Anekdoten zu erhalten und darüber dann zu reden. Weil ich meine, wie viele schlechte Trauerredner gibt es, die dann sagen, er war ein guter Mensch und das und dies. Oder nur eine 0815-Rede, wo nur der Name verändert wurde.
Naja.
Also das ist auch so der Hintergedanke. Aber der vorwiegende Hintergedanke ist zu sagen, sich selber mit dem eigenen Leben zu beschäftigen. Aber das machst du ja nun als Künstler sowieso, ne?
Das macht jeder, glaube ich.
Ach, ich weiß gar nicht, meinst du? Wirklich so ganz intensiv?
Ja, also klar, du beschäftigst dich jeden Tag mit deinem Leben.
Also ich auch. Aber ich sage jetzt mal ganz böse den Namen Otto Normalverbraucher.
Finde ich ein bisschen überheblich.
Sag's ruhig.
Ich finde es ein bisschen überheblich.
Okay. Kennst du viele Leute, die darüber nachdenken? Wie viel Zeit bleibt mir noch? Was schaffe ich noch? Was kann ich noch machen und so?
Ich glaube, dass jeder Mensch darüber nachdenkt.
Okay.
Ich glaube wirklich, dass jeder Mensch darüber nachdenkt. Ich finde irgendwie dieses Otto Normalverbraucher oder dieses, bildungsferne Menschen oder irgendwie so. Ich denke immer, man sollte Menschen anders einordnen. Also,
weißt du, ich habe jetzt auch solche Leute gemeint, die eben nicht wie wir so einen tollen Beruf haben, die sich jeden Tag auch mit solchen Dingen gedanklich auseinandersetzen, sondern ganz im Gegenteil. Die Leute, die hart arbeiten, die zur Schicht gehen, die unter immer schwierigeren gesellschaftlichen Bedingungen ihre Familien durchbringen und so weiter.
Aber genau, deswegen haben sie auch Gründe, sich darum Gedanken zu machen, über die Endlichkeit. Also die einen mehr oder weniger, aber das hat nichts mit gebildet und ungebildet zu tun.
Nö, das meinte ich auch gar nicht.
Nee, da oder mit reich oder nicht reich oder mit irgendwie eben das Scheißwort Elite. Ich habe einen Freund, der sagt mir immer irgendwie, das finde ich total gut. Wir hatten damals, eine Haushaltshilfe, die ist sozusagen eine alte Frau, Frau Nawrocki, ja. Und die war wirklich eine einfache Frau, aber die war so patent. Die war viel sozialer und viel klüger und oder viel reflektierter als viele studierte Menschen, die ich kenne, ja.
Mhm.
Und am Ende geht's meiner Ansicht nach um eine Art von Anständigkeit oder von einer Art, also ich meine, das ist gar nicht so moralisch. Ich meine einfach irgendwie, bist du empathisch, kannst du dich in andere Leute reinversetzen oder bist du es nicht? Bist du jemand, der wirklich nur die Ellenbogen ausfährt und nur irgendwie an sich denkt oder nicht? Es würde ja keiner zugeben, dass er es macht. Aber wenn wir es ehrlich sind, haben wir es alle schon gemacht. Wir haben alle schon irgendwie uns gewehrt gegen vermeintliche Ungerechtigkeiten und vielleicht danach gemerkt, dass wir falsch gelegen haben. Ja?
Mhm.
Und das zu reflektieren und darüber nachzudenken und zu sagen, hey, wir alle machen unsere Fehler und wir alle haben unsere Abgründe, mit denen wir kämpfen oder unsere Dämonen, gegen die wir kämpfen. Das ist, glaube ich, erstmal ein guter Anfang. Und ich weiß das von mir ja auch. Die Leute denken immer, ja, hey, dem geht's gut. Mir geht's echt gut. Ich mache Musik. Ich verdiene damit mein Geld. Ich verdiene gutes Geld. Ich kann gut davon leben. Mach mir keine Gedanken darüber, dass die Inflation des Lebensmittels jetzt in den letzten 5 Jahren, wie ich gerade gehört habe, irgendwie um, ich glaube, 37% teurer geworden sind. Das tangiert mich nicht wirklich, ja. Aber ich habe trotzdem auch meine dunklen Stunden und habe meine Einsamkeit und meine Abgründe. Und dass ich die nicht raushängen lasse, sondern vielleicht manchmal nur in Liedern das verarbeite für mich, um das dann eben auch, ja, regelrecht therapeutisch für mich irgendwie da einen Haken dran zu machen oder auf jeden Fall darüber zu singen oder zu reden, das ist wie jeder, der Tagebuch schreibt. Das machst du auch deswegen, weil du dich irgendwie von Dingen befreien willst und weil du Dinge reflektierst, die wir alle mit uns rumschleppen, völlig unabhängig von unserem gesellschaftlichen Stand. Wir haben alle unseren Scheiß mit uns rumzuschleppen. Die einen mehr, die anderen weniger.
Schwarz hören.